Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Mahlzeit und herzlich willkommen zur Besprechung von Stromberg. Wieder alles wie immer. Der Besprechung zum zweiten Kinofilm von Bernd Stromberg und seiner Crew aus der Kapitol. Mir ist aufgefallen bei der Recherche, dass der Telestammtisch und Stromberg doch vieles gemeinsam haben. Zwei Dinge auf jeden Fall. Es wird halt sehr viel besprochen und den Chef mögen wir beide nicht. Ne? Das schon mal als bemühten Einstieg, um ein bisschen Comedy in diesen Podcast reinzubringen. Aber ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine da, der Altersteilzeitler Timo, sondern ich habe hier den guten Frederik. Hallo Fred.
Ja, man nennt mich auch Dom, aber ich bin schon so lange dabei. Als ich hier angefangen habe, hatte ich noch volles Haar. Ne? Also muss man sagen. Und
ich habe auch Dom gesagt, ne?
Ja, mehr oder weniger. Ne? Also streiche mir jetzt über meine nicht vorhandene Krawatte und halte mich eigentlich eher dran fest, weil ich sonst nichts anderes im Leben habe. Aber ich habe ja noch den Telestammtisch.
Das ist nicht viel, aber es ist irgendwas, ne? Schön. Ja, wir lassen, also das war es jetzt auch mit Stromberg Impersonating bei mir. Ich kann es wirklich auch nicht so ganz so gut. Aber wir haben ja auch den Film uns angeschaut in einem besonderen Setting. Wir waren nämlich nicht in Pressevorführung, sondern wir waren beide bei sogenannten Event-Kinoveranstaltungen, wobei wir schon im Vorgespräch kurz angerissen haben. Mein Event war sehr übersichtlich, denn ich war ungefähr um 6:55 im Kino und da fing der Film auch schon an. Während du, Dom, ja eine besondere Experience hattest, also du hast ja eine Erfahrung erlebt, erzähl doch mal. Du hast ihn in Essen, glaube ich, gesehen, ne?
Ja, und um ein Haar wäre ich auch noch da geblieben, dank des ÖPNV. Aber ja, ich habe ihn tatsächlich dort gesehen in einem, zwei Drittel von Graupen besetzten Kino. Es war ja also die Weltpremiere von dem Film aus Berlin im Berliner Zoopalast, ne? Die wurde ja übertragen. Livestream mit Steven Gätjen. Du kennst ihn ja, glaube ich, von Kino Plus, den alten Gurkenpudding. Die Sandra, eine Influencerin, die, glaube ich, dadurch damit bekannt ist, dass sie ihre simple Weltsicht zur Schau trägt, aber das nur am Rande.
Ah, okay.
Da war viel roter Teppich und alles, was Beine hatte, und die meisten haben sich ordentlich einen abgefroren draußen. Und bekam immer mal wieder so Gratiskarten, um dann das Ganze mit dem Cast drin sehen zu dürfen. Sollte es auch losgehen, so um 8:30, nachdem ich mir 1,5 Stunden das gegeben habe. Ich muss sagen, ich fand es ganz unterhaltsam. Es war immer mal wieder so ein bisschen aufgepeppt durch, so mehrere Mats. Das Beste aus 20 Jahren Stromberg. Ne? Und
das hat man schon schön eingelollt quasi und reingebracht in die Stimmung.
Es hat schon Spaß gemacht, ne? Muss ich einfach so sagen. Und
muss man sagen.
Ja, dann war auch, ne, 8:30, dann dachte man sich, ne, Steven, alter Kacker, jetzt halt die Fresse und mach aber auch, ne, spiel den Bums endlich ab. Ja, und dann kam die Übertragung, die Live-Übertragung aus dem Kino und da wurde dann erstmal geredet und gedankt und sich auf die Schultern geklopft. Und ich hatte mein Handy da aus natürlich vorbildlich, aber ich glaube, es war 9:05 mindestens, sage ich jetzt mal frei aus der Hose heraus, als der Film dann endlich auch mal anfing.
Krass.
Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, es war ein schöner Abend, es war wirklich gute Stimmung dort auch. Die Leute waren nicht verkleidet tatsächlich, aber dafür hatten wir den Film.
Ja, krass. Also ich sagte schon bei mir, 5:30, Film fängt an, fertig. Ich war, glaube ich, in der Zeit, als du noch den Film gesehen hast, war ich schon im Schnitt für meine Videokritik. Deswegen, ich kann vielleicht mit Fug und Recht behaupten, dass ich in einem Saal saß, in dem viele Menschen diesen Film zuallererst auf der Welt gesehen haben, was ein unheimlich tolles und befriedigendes Gefühl ist. Auch noch 24 Stunden später denke ich da mit Freude dran. Oder auch nicht. Folgendes, liebe Zuhörenden. Ja, ganz kurz mal eben. Milde Spoilerwarnung, wenn ihr jetzt, also wie ich, ne? Der Timo, ich bin der Timo. Bin nicht der Herr Asmus, ich bin der Timo. Ich habe keine Trailer gesehen. Ich hatte nur ein paar Bilder vorab gesehen und natürlich das, was mal im Kino lief, wenn ich im Kino war. Deswegen wusste ich nichts. Wenn wir gleich so ein bisschen über den Inhalt sprechen, dann versuchen wir das so spoilerfrei wie möglich zu machen. Aber es gibt schon eine grundlegende, wir haben ja keine Prämissekasse hier, darf man sagen, eine grundlegende Story-Eigenschaft oder ein Element in der Story, welches wir hier auf jeden Fall erwähnen werden und auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie wir das finden. Deswegen so, wer jetzt gar nichts weiß, kurz ins Kino, Stromberg ab 4. Dezember und dann den Podcast weiterhören. Wer jetzt sich aus diesen ganzen milden Spoilern, die man übrigens auch in jeder Synopsis auf jeder Homepage nachlesen kann, wer sich daraus nichts macht, der kann jetzt gerne an Bord bleiben. Jetzt haben hier schon zwei leichte Fanboys über Stromberg gesprochen. Zumindest könnte man das meinen, Dom. Aber wie ist es denn bei dir? Bist du wirklich so Kind der ersten Stunde, was Stromberg angeht? Hast du gleich mit Staffel 1 angefangen? Und kennst du eventuell auch die beiden amerikanischen und englischen Versionen? Also das Original The Office mit Steven Gerrard, hätte ich fast gesagt, mit Ricky Gervais. Und die amerikanische Pendant-Version mit Steve Carell. Ich schicke vorweg, ich habe mal die Ricky Gervais-Version angefangen zu gucken und in Ermangelung von Untertiteln abgebrochen, weil ich fast nichts verstanden habe. Da war ich allerdings auch noch ein bisschen jünger. Und The Office NBC, sprich Steve Carell, habe ich nie gesehen, bin nie reingekommen, hatte mir das immer mal vorgenommen für die Bucketlist, aber bisher nicht gesehen. Jetzt erzähl du mal, bist du bei Stromberg gleich von Anfang an an Bord gewesen?
Nicht von Anfang an tatsächlich, eher so, sagen wir mal, mit Staffel 3 bin ich eingestiegen. Also ein damaliger guter Freund.
Ja, Staffel 3.
Ja, so vor 50 Konfektionsgrößen. Ne? Ja, ein guter Freund hatte mich darauf gebracht. Der hatte mir ursprünglich eigentlich mal, ganz ursprünglich hatte der mir eigentlich nur so einen Werbetrailer von ProSieben gezeigt. Stromberg Goes to Hollywood. Den kann man auch immer noch auf YouTube sehen, wo Bernd Stromberg durch alle möglichen Hollywood-Blockbuster gejagt wird. Heute würde man das wahrscheinlich alles mit Deepfake machen und bräuchte den gar nicht mehr dafür. Und das fand ich wahnsinnig lustig. Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, guck ich mir die Scheiße mal an. Tatsächlich damals dann noch wirklich auf ProSieben. Und ja, es war schon lustig. Dann habe ich mir auch irgendwann, glaube ich, die Staffeln vom Kollegen geliehen. Ja, und dann ist die Liebe doch so wirklich so über die Jahre immer mehr angewachsen. Ne? So ein ganzer Liebespudding, ne? Hat immer weiter gequält und immer musste er dann raus. Und ich war dann schon irgendwann drin. Ich habe auch dann den ersten Kinofilm, habe ich natürlich dann auch im Kino gesehen. Und hands down, ich habe in einem deutschen Film selten so viel gelacht. Okay, also das war ein Erlebnis für sich. Die beiden anderen Dinger kann ich ganz kurz abhandeln. Da kann man ansonsten wahlweise auch in den Podcast reinhören, den ich mit Stu gemacht habe zu The Paper. Das ist ja das Spin-off zu The Office gewesen, was jetzt vor ein paar Wochen rauskam. Ich habe The Office US 2 Staffeln etwa gesehen. Und UK mit Ricky Gervais habe ich angefangen. Ich weiß auch noch, gegenüber Stu im Podcast habe ich gesagt, dass ich da dann erst so eingestiegen war. Und die ist ja auch gar nicht lang, die Serie. Die war ja nicht langlebig. Da gab es ja nur 2 Staffeln von mit ein paar Folgen. Also 16 oder 17 Folgen gibt's davon. Und 2 Weihnachtsspecials, wie man das so im UK-Fernsehen kennt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht wirklich warm geworden damit. Also ich habe es mir angesehen. Okay. Und ich fand's auch nicht schlecht, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu gestrombergt. Also so richtig der Funke übergesprungen ist bei mir nicht. Und ich habe es jetzt auch nicht im O-Ton gesehen. Die Synchro ist ja auch, glaube ich, noch relativ neu, soweit ich weiß.
Das kann man sagen, ja.
Und es ist ganz lustig, da zu sehen, was da so für Graupen auftauchen, die ja heute deutlich bekannter sind. Ne? Also Martin Freeman, Mackenzie Crook. Das ist schon ganz lustig. Oder auch bei The Office US. Ich meine, da schneit irgendwann mal Amy Adams zum Beispiel rein. Oder Jim Carrey. Bei Stromberg natürlich da nicht ganz so hohe Prominenz, ne? Selbst im Kinofilm nicht. Aber nee, ich bin eigentlich Lirum Larum, um es abzukürzen, ich bin eigentlich voll Stromberg, auch wenn ich The Office US irgendwann mal weiterschauen möchte, aber die ist ja elendig lang. Die hat ja irgendwie 9 Staffeln. Und die Folgen sind ja auch deutlich kürzer tatsächlich meistens als die bei Stromberg. Ne?
Ja,
Ja.
Ja, das ist bei mir natürlich die Gnade der frühen Geburt. Also ich habe ja die erste Staffel im Zivildienst gesehen. Immer montags lief sie da auf ProSieben und auch gerne während der Nachtschichten mal aufgenommen und dann am nächsten Morgen geschaut. Ja? Da wurde ich sozusagen eingelurcht in der Zeit. Und ich gebe aber ehrlich zu, so dieser eingelurcht, genau. Und ich muss aber zugeben, so dass dieser Kult um Stromberg mich relativ spät erfasst hat, weil ich am Anfang das schon so, ich fand's lustig, aber ich glaube, ich war einfach noch so, also du musst ja, finde ich, bei Stromberg schon hinhören und hingucken, das ist so eine Serie, bei der natürlich einiges auch übers Visuelle an Comedy geliefert wird, aber auch auf der, ja, auf der Tonebene und da kann man nicht so nebenbei schauen und das muss man natürlich irgendwann auch dann quasi sich erlernen, aber so mit Staffel 3, 4 gemeinsam dann auch mit meiner Freundin, mit meiner Damenin gesehen, die das nicht aushalten konnte, die sich wirklich Ohren und Augen zugehalten hat, weil sie es einfach vor Fremdscham nicht ertragen hat. Und ich habe es daneben immer sehr gefeiert. Ich habe den ersten Film tatsächlich nicht im Kino gesehen, sondern erst zu Hause nachholen können. Mhm. Ich finde den sehr witzig, aber ich finde den auch deutlich zu lang. Der geht ja fast 2 ja. Stunden. Und man merkt, das ist so ein Liebhaber-Crowdfunding-Projekt. Da sind so irgendwie, also irgendwie fehlte da so Kill Your Darlings-mäßig jemand, der gesagt hat, so, das müssen wir jetzt aber ein bisschen kürzen. Deswegen fand ich den tatsächlich zu lang, das muss ich sagen. Aber ansonsten, großer Stromberg-Fan, ich habe Christoph Mehrherbst mal interviewt und da bin ich der Tatsache oder bin ich der Verlockung widerstanden, ihn auf Stromberg anzusprechen, weil ich glaube schon so, dass er durch die verschiedenen Pausen auch so ein bisschen sich ermöglichen wollte, nicht auf diese Rolle festgelegt zu werden. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, das hat bei mir nicht so ganz funktioniert, denn ich finde, wenn ich jetzt Christoph Mehrherbst zuerst immer sehe, assoziiere ich sofort Stromberg und ich sehe ganz viel Stromberg in Christoph Mehrherbst und nicht andersrum. Was ein bisschen schade ist für ihn, aber damit muss er jetzt leben.
Das haben sie ja auch mal ordentlich auf die Schippe genommen in der Serie Pastewka, ne? Da ist ja, glaube ich, einmal Christoph Maria Herbst und da heißt es dann ja, ist von wegen, Christoph, ich kann dich einfach nicht ernst nehmen, weil sobald die Kamera läuft, denke ich nur an Stromberg und sagt er, also Quatsch, ne? Das ist super. Er wird da nie wirklich von wegkommen, aber er kann ja auch noch mehr, so ist es nicht, ne? Also, ja, er ist schon ein guter, renommierter Schauspieler. Und man muss auch sagen, der verschwindet auch wirklich. Also, wenn man den mal irgendwo anders gesehen hat, auch mal in Interviews hört und so weiter, gestern zum Beispiel auf dem roten Teppich, der verschwindet wirklich hinter der Rolle, finde ich. Ja, also, das
Die nächste Frage erübrigt sich fast schon, weil ich schon, also es ist schon angelegt in dem Stromberg-Ultratum, das du zu fliegen oder zu fliegen versuchst. Wie viel Bock hattest du jetzt denn auf die doch relativ späte und für mich echt unverhoffte Fortsetzung? Warst du richtig an Bord oder bist du eher so der Skeptiker bei solchen, ja doch immer ein bisschen nostalgisch angehauchten Comedy-Trips?
Ja, da schlagen, glaube ich, so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen schon das irgendwo des Fans, wobei nicht Fanboy, muss man auch sagen. Ich sehe auch manche Sachen kritisch. Aber, und man kann sie ja trotzdem mögen und trotzdem kritisch sehen, ne? Aber hier war bei mir auch so eine Skepsis, weil ich mir dachte, Mensch, der Kinofilm war schon eigentlich ein ziemlicher Abschluss. Also klar, er hat die Kapitol-Story irgendwie abgeschlossen, aber ich dachte mir so, ohne jetzt, ich meine, ja gut, ich meine, der Kinofilm ist 11 Jahre alt, ne? Also Stromberg ist am Ende in die Politik gegangen und ich hatte da tatsächlich damals die Hoffnung, dass Ralf Husmann sich trauen würde, so eine Art deutsches House of Cards mit ihm aufzuziehen. Also, dass er jetzt in die Politik geht. Es gibt ja auch eine Serie irgendwie MdB oder so heißt die, glaube ich, irgendwie, die auch in der Politik spielt. Und sowas hätte ich cool gefunden. Und Husmann hatte ja auch gesagt, ja, nach einer Pause will ich den Bernd vielleicht nochmal rausholen. Aber die Kapitol-Story, die ist jetzt eigentlich auserzählt. Ne? Also ich meine, die Filiale wurde dicht gemacht, die wurden alle rausgeworfen. Und dann dachte ich mir so, ja, wie wollen sie das denn jetzt machen? Der ist in die Politik gegangen und dann hörst du, oh, ja, er kommt zurück, er ist wieder Chef. In den Teasern siehst du ihn wieder im Büro. Ja, wieder alles wie immer. Ne? Ursprünglich hieß er ja der neue Film. Dann kam dieser neue Titel, den ich mittlerweile wirklich ziemlich großartig finde im Hinblick auf den eigentlichen Film. Und trotzdem dachte ich mir, ja, wie wollen die denn jetzt alle zurückholen? Also wie konstruiert ist das? Ist das, also ich war wirklich ohne Mist zwischendurch wirklich am Überlegen, wird das Ganze auch vielleicht ein Prequel oder Okay, alternatives Universum ist jetzt so hochgegriffen, man weiß ja nie, oder Soft Reboot oder sonst was. Man kennt ja die Maschen mittlerweile auch nicht, also auch über Amerika hinaus. Und ja, ich war erwartungsvoll und gleichzeitig skeptisch. Ja.
Okay, cool. Ja. Ich habe den Schloggerweg gemacht. Ich kannte keine Trailer außer diesen. Es war eher so ein Teaser, der ab und zu als Kampagne in den Kinos lief. Hab mich sonst wirklich nicht so versucht, damit zu befassen, weil ich das bei Komödien, also wir haben ja nun dieses Jahr schon mal so eine Nostalgie-Revival-Komödie gehabt mit Das Kanu des Manitou, die ja unheimlich erfolgreich war. Aber jetzt so auf der, also man muss es ja auch wirklich dazu sagen, der Schuh des Manitou ist einfach nicht so wahnsinnig gut gealtert. Und Stromberg, der Film, ist schon besser gealtert, weil er, finde ich, damals auch schon sowas angeschnitten hat, so in Sachen, ja, Establishment-Kritik, der Overhead, der sozusagen in Firmen macht, was er will, und aber ja, Wasser predigt und Wein säuft. Das fand ich schon ganz interessante Aspekte. Nur merkt man so, Hussmann und auch Feldhusen, also Regisseur und Autor, immer an, dass sie natürlich auch nicht so ganz aus ihrer Haut können, weil sie doch ihren Bären schon sehr lieb gewonnen haben. Und ich finde, das zieht sich jetzt auch so ein bisschen durch den zweiten Film. Deswegen, ich war gespannt. Ich finde ja, mittlerweile reagiert man am besten auf solche Filme mit einer gesunden Erwartungshaltung, dass man jetzt nicht den lustigsten Film aller Zeiten erwartet, aber auch nicht eine Vollkatastrophe. Dann ist man, glaube ich, immer ganz gut dabei.
Ja, dass man einfach offen
Tom, ist. Es ist natürlich sensibel und schwierig, aber kannst du uns ein bisschen erzählen, worum geht's denn in Stromberg wieder alles wie immer?
Ja, das ist jetzt ein bisschen das Ding. Da können wir ja eigentlich auch die Brücke schlagen, ein bisschen zu dem, was du ja kaum an dich herangelassen hast, nämlich die Trailer. Denn da kann man schon mal sagen, A, es gab nicht sonderlich viel Werbung, und B, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber aus den Trailern, ja gut, so manche Sachen kann man sich erschließen, was das hier geworden ist, aber so insgesamt eigentlich kaum. Und das kann man schon mal sagen, der Film ist nicht das, was man erwartet unbedingt. Denn
ich voll mit.
Wir sind, ja, wie machen wir das? Also, es sind im Stromberg-Universum auch diese 10, 11 Jahre, wobei ich das bemerkenswert fand, die haben auch bei den Danksagen und so haben die ständig von 10 Jahren gesprochen, wo ich mir so dachte, der Film kam im Frühjahr 2014 raus und wir haben jetzt fast Frühjahr 2026, also irgendwie, naja, anyway, das ist auch in der Realität der Serie vergangen. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn in der Realität der Serie war das ja immer ein Stück weit auch ein Meta-Ansatz. Das Ganze war ja immer in diesem Mockumentary-Stil und das war nicht nur einfach für uns Zuschauer, sondern auch in der Welt der Serie existierte wiederum Stromberg. Also da gab es ja immer mal wieder Szenen, wo die sagten, ach ja, hier Bernd Stromberg, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ach ja, meine Tochter guckt den ganzen Tag ProSieben. Ja, ja, die kennt das bestimmt irgendwoher. Das war immer wieder in der Serie drin, aber nie wirklich im Vordergrund. Und ja, da tritt es jetzt hin. Der Film geht voll auf diese Metaebene. Und ja, inszeniert in Tradition von, Leute werden es vielleicht noch aus der seligen Corona-Zeit kennen, von Friends oder Harry Potter beispielsweise, inszenieren die im Fernsehen eine große Reunion. Also Stromberg, das große Wiedersehen mit ja, den wichtigsten und bekannten Charakteren, würde ich sagen, wobei es doch ein relativ überschaubarer Kreis ist. Und ja, wir werden von Anfang an dort reingezogen, eigentlich in die Vorbereitungen und Proben für diese große Show, die da abgehandelt werden soll. Und ja, das fängt halt an wie so ein Klassentreffen, wie man sich das vorstellt. Alle sind älter, alle sind reifer, weiser, kann man in Frage stellen. Ja, dann gefällt denen aber nicht so wirklich, was dann von der Produktion aus ihnen gemacht wird in diesen schönen kleinen Introduction-Filmchen. Und da, naja, tun sich dann auch wieder halt alte Konflikte auf zwischen den Teilnehmenden und so droht diese ganze Sendung zu platzen. Und ja, ich würde sagen, ab da nimmt man dann auch, glaube ich, nicht mehr allzu viel vorweg, oder?
Nee, das würde ich auch sagen. Hast du gut zusammengefasst und auch schön rund das Bild gezeichnet, wie wir quasi ankommen. Ich wurde ja wirklich, also das kenne ich sonst nicht so aus Kinobesuchen in normalen, regulären Vorstellungen. Ich bin halt rein in den Saal und der Film hatte fast schon angefangen. Dementsprechend wurde ich so reingeschubst in den Film, also in die Vorführung, und gleichzeitig schubst einen auch der Film, finde ich, so rein. Was ich sehr geschickt finde, muss ich sagen. Denn ich sag's mal so, es gibt ja das große Problem immer, wenn man jetzt Serien für die große Leinwand adaptiert und die gleiche Besetzung nimmt. Jetzt spreche ich mal nicht von sowas wie Michael Manns Miami Vice, sondern von sowas wie die Simpsons beispielsweise. Mhm. Man muss halt mal gucken, so, wo ist jetzt der Mehrwert für die Leinwand? Macht man das irgendwie über das Visuelle oder macht man das über einfach eine überlange Serienepisode? Und da fand ich, hat das der erste Film ja schon ganz gut gemacht, indem es quasi so eine, ja, so ein besonderes Setting gab, dass die also alle raus aus dem Büro müssen und in so einer anderen Umgebung sind. Und gleichzeitig, dass man so alle liebgewonnenen und bekannten Charaktere so in ein etwas neues Umfeld schmeißt, aber so die alten Dinge damit einflechtet. Und ich muss sagen, mich hat dieser Meta-Aspekt mit dieser Revival-Show schon mal am Anfang, ich will jetzt nicht sagen verzückt, aber ich fand das einfach unheimlich geschickt aufgebaut und wirklich, es ist ein, ja, nicht ein billiger Trick, aber es ist ein interessanter Kniff, um diese, ja, ProtagonistInnen wieder so zusammenzubringen. Wie ging es dir damit?
Mir hat das tatsächlich sehr gefallen. Das kam total aus dem Nichts, wirklich. Also ich dachte mir, weiß ich nicht, kriegen wir jetzt vielleicht eine Summary, dass er es jetzt in der Politik nicht geschafft hat oder also irgendwie so ein Previously On oder so. Wobei ich sagen muss, wir hatten ja noch, bevor die Premiere dann abging, hatten wir ja noch zwei Mats. Einmal halt eine Zusammenfassung aller Staffeln, die man aber auch von dem YouTube-Kanal von myspaß.de kennt. Und dann noch vom Kinofilm. Also das heißt, Leute, die, ja gut, abseits dieses Preview-Events können die Leute das ja nicht in der Form dann sehen im Kino, ne? Aber wir wurden wirklich reingeworfen und ich mochte das, auch wenn ich wirklich das Gefühl hatte, also das war so von Anfang an mein Gedanke, weil, sagen wir so, es wird nicht damit gegeizt, dass das Ganze eben, naja, eine ProSieben-Produktion ist, ne? Und dementsprechend haben wir dann auch so Figuren wie Matthias Obtenhövel dort, wenn auch noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Aber gerade beim Einstieg hatte ich wirklich so das Gefühl, gucke ich jetzt hier ein ProSieben-TV-Special im Kino. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt abwerten, weil ich würde sogar sagen, das ist auch was ich mich so gefragt habe, so der ganze Film. Ich meine, wie gesagt, Stromberg-Mockumentary-Stil. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, wenn man die Serie zum ersten Mal sieht und so. Also ich weiß noch, ich bin da damals gar nicht so sehr mit warm geworden. Und man muss auch anmerken, Stromberg zieht diese Mockumentary-Nummer viel härter durch als die ganzen anderen Office-Geschichten. Das ist viel, viel mehr im Vordergrund, dieser Meta-Aspekt. Und da will ich jetzt mal in den Raum werfen, hattest du eigentlich noch das Gefühl, wirklich eine Mockumentary zu sehen? Oder eher irgendwas hinter den Kulissen? Ja.
Ah, das ist eine interessante Frage, weil genau da finde ich so ein bisschen, ich finde ja so Found-Footage-Konzepte immer ganz interessant und spannend, aber sind ja meist doch so umgesetzt, dass man merkt, so dass es doch Filme sind und dass fiktive Dinge sind. Und hier bei Stromberg, gerade beim zweiten Film, gibt es ja durch eine Figur, über die wir später noch ein bisschen sprechen, finde ich schon so einen kleinen Kniff, und der kommt dann eher aus der Drehbuchkiste und nicht aus der Figurenkiste, indem man so dafür sorgt, dass das Geschehen immer quasi weiter dokumentiert wird. Also allein der Aufwand, wie viele, es müssen ja quasi so, wenn man es jetzt in die Realität überträgt, müssen es ja zwei, wenn nicht sogar drei Kamerateams sein, sprich mindestens mal Ton und Kamera, also immer so 6-7 Leute, die unterwegs sind mit den ProtagonistInnen. Und dementsprechend fand ich das dann dieses Mal zum allerersten Mal vielleicht sogar merkt, wie dieses, dieses Mockumentary-Konzept so ein bisschen auf der, nicht nur auf der Stelle tritt, sondern es auch ein bisschen an seine Grenzen stößt. Mhm. Aber das ist etwas, das kaufe ich tatsächlich bei Stromberg. Also das ist ja etwas, was quasi, ja, so im Preis mit inbegriffen ist, wenn man sich Stromberg kauft. Und dementsprechend konnte ich damit ganz gut leben. Wie war es bei dir?
Ich musste so ein bisschen reinkommen, wobei ich hatte auch das Gefühl, dass sie das bewusst zurückgefahren haben, um irgendwie auch filmischer zu werden. Also da war nicht, also ich meine, wenn man jetzt ein Mockumentary hat, ne, dann sieht das ja nicht aus wie Hollywood, ne? Und der Film sieht jetzt nicht auch aus wie Hollywood, aber er sieht jetzt auch nicht aus wie TV. Er ist ordentlich produziert, er sieht jetzt nicht irgendwie aus wie, also wirklich durchweg wie ein Kinofilm sieht er nicht aus. Aber er fährt sowohl das ein bisschen hoch, erfährt aber zum Beispiel diese Stilistik, diese, also Mockumentary ist ja ganz typisch, gerade bei Stromberg, dass du immer wieder diese Einzelinterviews hast, ne? Eigentlich eher wie bei, ja, Scripted Reality hat es dann irgendwann auch so ein bisschen adaptiert, ne, leider. Das haben sie hier merklich zurückgefahren. Also ich kann mich zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal so ein Point-of-View-Moment vom Bernd selber hatten. Und die beherrschen ja eigentlich die ganze Serie, weil da spricht er ja zu der Kamera und versucht dann ja den Schein aufrechtzuerhalten und da gibt er dann aber Sachen von sich, die halt genau das Gegenteil von dem sind, was wir dann eigentlich sehen, ne? Und sowas gab es kaum, hatte ich das Gefühl, was ich aber nicht unbedingt schlimm fand.
Wobei so dieser klassische Stromberg-Move, dieses, jetzt sind die Podcast-Hörenden so ein bisschen im Nachteil, weil wer das vielleicht bei YouTube sieht oder ein Reel davon sieht, diesen typischen Stromberg, er redet mit jemandem, dann guckt er in die Kamera und merkt, oh, die Kamera hat also aufgefangen und dann kommt ein entweder ein oh, oder ein den Bart einmal kurz richten oder die Krawatte natürlich als Übersprungshandlung, die ich übrigens gerade zu Anfang fast schon ein bisschen inflationär benutzt fand. Also da war gefühlt die Hand immer an der Krawatte, aber das war natürlich so als Member Barry ganz nice. Aber da dachte ich so, okay, also so ganz ganz aus seiner Haut und so ganz ist es nichts von der Hand zu weisen, finde ich, dass das hier, und das ist jetzt kein großer Kritikpunkt, aber es ist schon so ein Aspekt, den ich unter anderem auf der eher, ja, sagen wir mal, negativen Seite hätte. Es ist schon für mich so ein bisschen eher so alter Wein in etwas neueren Schläuchen, habe ich so das Gefühl, weil es so von der Machart neben diesem, wie ich finde, geschickt eingebetteten Meta-Aspekt und dieser Revival-Nummer, finde ich, dass es schon sehr gleich ist, so wie die Serie und auch der erste Film. Wann gehst du da mit oder sagst du, nee, da bin ich zu kritisch?
Nee, kann ich durchaus nachvollziehen. Also sie versuchen da irgendwo schon ein bisschen neue Impulse reinzubringen und wie gesagt, mehr ins Filmische zu gehen irgendwo schon. Ne? So weg von dieser Pseudo-Doku, mehr wirklich zu einem Spielfilm. Wobei es dadurch dann wiederum vom Rahmen her für einen Kinofilm dann doch wieder recht überschaubar ist von dem, wo sich was so abspielt. Also so der Scale, sage ich mal. Ne? Was mir vor allem auch auffiel, und das ist auch eher so ein Negativpunkt, den ich verbuche, wobei sie wollten damit natürlich auch ein bisschen was aufbauen. Es dauert schon recht lange, bis wir den guten Bernd überhaupt mal wirklich zu sehen bekommen. Ne? Also da ist viel Aufbau, wir sehen auch viel hinter den Kulissen und das muss man jetzt auch noch mit reinnehmen. Wir haben nicht nur einfach die Show auf der Metaebene, sondern wir haben auch das Phänomen Stromberg und auch die Fans von Stromberg letzten Endes in diesem Film drin. Also das ist nicht nur ein Film von Fans, sondern auch über die Fans und letzten Endes, also sagen wir, wie es ist, das Hauptthema des Films oder diese Diskussion, ist das noch zeitgemäß, kann man das heute noch bringen, wie passt das in 2025 rein, das haben sie zum Hauptthema oder eigentlich zum Hauptfokus des Ganzen gemacht und ich würde sagen, das steht auch sogar noch über den Figuren in dem Film oder wie hast du das empfunden?
Ja, ähnlich. Also ich finde gerade so den Aspekt, natürlich ist das jetzt keine sehr diffizile oder sehr, sehr charmant mit dem feinen Skalpell servierte Gesellschaftskritik. Und ich finde schon, dass so ein paar Strömungen aber gut eingefangen werden. Also gerade so diese, sagen wir mal so, die ja sehr häufig von alten weißen Männern propagierte, man darf jetzt hier alles gar nicht mehr sagen und das hat sich alles so verändert und wo ist denn eigentlich die gute alte Zeit hin? Und dann kultet man natürlich so eine Figur wie Bernd Stromberg, die ja immer noch, das muss man immer dazu sagen, eine fiktive Figur, zumindest in unserer Realität ist, in der Filmrealität ist natürlich eine echte Figur, die kultet man natürlich dann auch ab und das nimmt natürlich Form an, die dann unangenehm sind, weil Bernd Stromberg einfach auch einen sehr unangenehmen, ja, übergriffigen Humor hat und auch ein übergriffiges Wesen hat. Und dann gibt es die andere Seite, die natürlich sage ich jetzt mal so böse, die ist auch gar nicht an einer Debatte oder Auseinandersetzung interessiert, sondern die möchte halt, ja, das unschöne Wort wegcanceln und das Ganze gar nicht zulassen. Also da gibt es dann ja auch so Sprechchöre und Plakate von der anderen Seite. Und das ist natürlich so ein guter Aufhänger, um auch so die Handlung in Gang zu bringen, dass man jetzt dieses Special erstmal verschiebt oder die Proben zumindest auf Eis legt und sich gar nicht so sicher ist, Mensch, ist denn überhaupt das Richtige, weil bei diesen Protesten tatsächlich auch Gewalt auf einmal im Spiel ist. Fand ich aber sehr interessant, so als Überbau. Ich finde nur, und das macht der Film so an einer oder anderen Stelle auch, ich finde, er bringt das da nicht so richtig zu Ende auf einen Punkt. Also ich finde, dass er manchmal schon ganz schön zerfasert und am Ende so, finde ich, da, ich brauche keine Belehrung, brauche keine Moral oder Botschaft. Also unter meinem YouTube-Video gab es auch die Ansage, da ist keine Botschaft drin, das ist schon richtig so. Aber ich finde, so ein, zwei versteckte Botschaften schlummern schon drin. Nur bei diesem Aspekt war es mir dann irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen beliebig, aber es zerfaserte mir am Ende, sodass ich dann dachte, okay, der Punkt, den er vielleicht machen wollte, Otto Hussmann oder auch Regisseur Feldhusen, den haben sie bei mir nicht ganz getroffen, muss ich leider sagen.
Mhm. Ja, ist vielleicht will der Film da auch ein bisschen zu viel. Und ohne jetzt Kanu des Manitou gesehen zu haben, der kommt ja auch demnächst schon in den Stream, no ad hier, Hashtag no ad, was auch immer. Über den habe ich aber auch schon gehört, dass der es im Grunde genommen versucht, allen recht zu machen, so ein bisschen. Und das ist jetzt hier zwar nicht auch so, habe ich das Gefühl. Ja, man könnte, also vielleicht in manchen Aspekten, also wobei mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, und da kann man eigentlich nochmal hier dieses Narrativ vom alten weißen Mann, der nicht mehr das sagen darf, was er denkt, kann man eigentlich nochmal aufgreifen. Denn das fiel mir auch auf, und da kann man auch schon mal Entwarnung geben an die Stromberg-Fans.
oh ja.
Er ist auf keinen Fall hat man ihn irgendwie, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal ganz böse, Gehirn gewaschen oder sonst was. Der ist von seiner Mentalität her der Alte, nur in einem anderen Umfeld. Und wenn man jetzt guckt, wenn man sich auch mal die anderen Staffeln anguckt und dann jetzt sagt von wegen, oh ja, vor 20 Jahren, da war das ja noch okay, sowas zu bringen. Wenn man dann jetzt wirklich sich mal die Reaktionen auch so der, also diese Fremdscham, dieses peinlich pikierte, diesen Cringe in der alten Serie ansieht, der fußt nicht darauf, dass alle das tolerieren, sondern dass keiner was sagt.
Eben.
Das hat sich geändert, ne?
Und ich finde das sehr geschickt. Also du sprachst Kanu des Manitou an, da gibt es ja mal, also ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern, weil ich ihn wirklich gesehen habe und unheimlich wenig lustig fand. Ich war einfach nur überrascht und geplättet, habe manchmal so ein von mir gegeben, weil ich einfach dachte, die ziehen das wirklich fast 25 Jahre nach dem ersten eigentlich nochmal genauso durch. Film, der, um mal den Quer vielleicht zu ziehen, Bulli kann halt schon inszenieren, der weiß auch, wie man für die große Leinwand das macht. Der Abenteueraspekt war wieder ganz interessant, aber lustig war das Kanu des Manitou für mich zumindest gar nicht. Aber Humor ist halt Geschmackssache, Humor ist sehr subjektiv. Und ich muss auch sagen, du hast es gerade richtig schön zusammengefasst, ich finde, dass der Stromberg Humor, also wir lachen ja über die Sprüche, weil sie A, natürlich eine gewisse Derbheit haben, aber auch B, weil sie in der Situation immer total unangemessen sind und sie einfach, ja, dieses böse neudeutsche Wort cringe, die sind halt ultra cringe. Das ist wirklich unangenehm zu sehen. Und ich kann mich, wie gesagt, ich kann nur noch mal wiederholen, einige Menschen sitzen halt daneben, halten sich die Ohren zu und ertragen es nicht. Und wer das aber erträgt, der kriegt aus meiner Sicht zumindest Comedy Gold und Humor vom Timing her, dass man wirklich, das muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen, bei allen Figuren, die wir jetzt neu oder alt hier sehen, ist das komödiantische Timing immer noch da. Ja, sie machen sehr häufig immer noch das Gleiche, das muss man so als kleinen Kritikpunkt vielleicht anflechten lassen, aber das ist immer noch super solide und richtig gut gemacht. Ich finde aber gerade diesen Aspekt, den du genannt hast, dieses man darf das nicht mehr sagen, wird ja auch zum Beispiel durch die Figur Berthold, die das immer sehr offensichtlich und transparent auch zur Sprache sagt, die sagen, es geht nicht oder darfst du nicht mehr oder das sagen wir nicht mehr. Das machen sie am Anfang so zwei, dreimal relativ penetrant, aber am Ende lassen sie auch das, ähnlich wie diesen Gesellschaftskritikteil, lassen sie das schon so fallen, dass man das Gefühl hat, Stromberg darf am Ende Lurchi sein und wieder ordentlich freidrehen. Also so ging es mir zumindest. Mhm. Ich finde auch, dass Stromberg sich als Figur nicht verändert hat. Also weder sein Humor hat sich verändert und ich halte ihn auch immer noch für, in Anführungsstrichen, wehtuend und unangenehm genug, dass ich da sitze und denke, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Das hatte ich sehr häufig im Kino. Wie war es bei dir?
Ja gut, ich meine, der Humor, den muss man halt mögen. Ne? Also ich kann auch jeden verstehen, der damit nicht klarkommt, der dieses Fremdschamgefühl, ich habe ja, irgendwo habe ich sogar mal gehört, der Begriff Fremdscham in Deutschland wurde dann jetzt neudeutsch durch Cringe ersetzt mittlerweile, so popkulturell und jugendsprachlich. Der wurde tatsächlich durch Stromberg geprägt. Also ich weiß nicht, ob das im Duden steht oder so. Vergleiche Stromberg-Serie.
Gäbe es doch nur einen Deutschlehrer in diesem Podcast, verdammt. anyway.
Ja.
Oh, da bin ich dran. Läuft.
Ja, läuft. Ja, ja, ja. Ja, also wie gesagt, kann man auch noch mal an euch da draußen schicken, Leute. Wenn ihr die Serie nicht gesehen habt und wenn ihr auch den ersten Film nicht gesehen habt, dann bleibt ihr um Gottes Willen weg. Wenn ihr beides gesehen habt, geht rein, weil das ist ein Film, das ist eine blöde Phrase, aber es ist ein Film für Fans. Es ist wirklich ein Film für Fans und sie haben das auch, das kann ich auch sagen, in Interviews haben sie auch gesagt und deshalb wird es jetzt auch diesen Film geben, da ist eine Generation an Fans mittlerweile nachgewachsen. Die haben da was erzählt, dass sie irgendwie stundenlang Autogramme gegeben hätten, Husmann und Herbst, und dass sie dann völlig verdattelt waren, dass dann da teilweise Anfang 20-Jährige standen, die ihnen ganze Folgen auswendig rezitieren konnten. Und das wird dann wahrscheinlich auch ProSieben irgendwann gemerkt haben und Netflix. Und die werden dann natürlich auch die Abrufzahlen auf den jeweiligen Streaming-Diensten gesehen haben. Also das ist, ne, da ist eine ganze Fangeneration nachgewachsen. Wobei ich mir schon die Frage gestellt habe, ob die hier so hundertprozentig bedient werden, weil man muss sagen, die sind schon alle echt alt geworden. Und ich meine jetzt nicht so den Herbst, ich meine, der geht mittlerweile auf die 60 zu. Er sieht aus wie immer, das muss man sagen. Da ist wieder alles wie immer bis hinten am Haaransatz, da sieht man schon, aber ja gut, ich muss still sein. Aber zum Beispiel Bjarne Mädel, der ja auch bekannt ist für andere Sachen, Tatortreiniger, Schlag mich tot, Mann unter Feuer oder wie das heißt. Ah nee, das war Denzel Washington. Man kann sie leicht verwechseln. Der ist schon echt jetzt so langsam in die Jahre gekommen. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt negativ. Ich finde es auch cool, was sie mit seiner Figur machen tatsächlich.
Ja.
Und hands down, der hat zumindest augenscheinlich die größte Entwicklung hingelegt, ne?
Ja. Ja, also Hot Take meinerseits, und er ist gar nicht so furchtbar hot, der ist eher lauwarm, ist für mich eigentlich die einzige Figur, die so eine Art von Veränderung jetzt erfahren hat. Und die Veränderung sehen wir jetzt im Film selber. Sie ist aber auch tatsächlich offscreen so ein bisschen passiert. Und ich mochte das, was sie mit ihm gemacht haben. Es gibt natürlich in der Kombination mit Ulf die üblichen Momente, wo sie aufeinander rumhacken. Also vor allen Dingen Ulf natürlich auf Berthold. Und ich versuche wirklich mit mich zu zwingen, immer Berthold zu sagen, weil auch im Film sehr wenig Ernie gesagt wird. Ja, es wird ab und zu mal gesagt. Und ich finde auch gerade, wenn Stromberg sich hindert und sagt, so, das habe ich alles damals immer nicht so gemeint, das ist halt für mich so, das sind so Momente, da fremdel ich sehr stark mit dem Film, denn ich finde, er versucht mir so eine Sache zu verkaufen, auf die ich später nochmal eingehen werde. Aber ich finde wirklich, das, was sie mit Berthold gemacht haben, mochte ich richtig gerne. Der hat eine tolle Entwicklung genommen. Der ist jetzt nicht mehr nur noch dieser Fußabtreter, sondern das ist schon weniger geworden. Es ist immer noch so, dass da ab und zu was rausbricht, auch aus Stromberg und aus Ulf, aber so generell finde ich, dass zumindest da eine Entwicklung stattgefunden hat. So, was ich ein bisschen schade finde, so man nimmt halt eine Figur neu rein, gespielt dann von diesem Laszlo Breiding oder wie er heißt, die Musiker. Habe ich gerade nicht, habe ich dran, ne? Läuft bei der Besetzung. Da habe ich mich teilweise erstmal gefragt, also ja, diese subtile Kritik an Social Media und Influencertum, das ist dann schon so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen altbacken. Also so auf diesen Menschen quasi es wird gar nicht rumgehackt, aber es wird schon sehr deutlich, dass der halt eigentlich noch was, aus meiner Sicht zumindest, viel, viel, Schämen oder etwas viel Schandhafteres tut, nämlich so ungefragt zu filmen, ungefragt Leute aufzunehmen, wenn sie in prekären Situationen sind. Das fand ich schon extrem unschön. Und ich muss dazu sagen, ich fand es auch teilweise dann einfach ein Trick, so aus der Drehbuchkiste, wie ich schon erwähnte, dass man so ein bisschen am Ball bleibt, wenn der dann wieder ein Reel gepostet hat oder ein Video und das ist viral gegangen und er zeigt dann, wo sich Stromberg gerade aufhält, damit auch die Protagonistinnen, die dann auf seinen Spuren sein müssen im Laufe der Handlung, wir verraten jetzt mal nicht warum, das fand ich so ein bisschen tricky und da bin ich so den Film manchmal so alt und das ist er, hat er so gar nicht nötig, weil das, was du bemerkt hast zu den ProtagonistInnen, dass die alle so furchtbar alt geworden sind, zumindest, dass man sie ansieht, das finde ich auch, ich finde es aber nicht nicht schlimm. Also es war jetzt nicht Beverly Hills Cop, Axel F., wo man das Gefühl hatte, Mensch, also nun ist natürlich auch danach der John Ashton verstorben, aber da hatte ich schon das Gefühl, Mensch, sind die außer Eddie Murphy alle alt geworden. Und das hatte ich hier mit der Ausnahme von Bjarne Mädel nicht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, weil sie ja durchaus auch offen damit umgehen, ne? Also ja. Ulf und Tanja sind ja schon eher so ein bisschen in der, ja, schon so eher so in der Midlife-Crisis. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass Ulf, bei dem passt es halt auch. Es ist halt so ein Problem, Ulf, ne? Und das passt aber auch, weil Ulf war ja auch schon immer, und das fand ich im Hinblick auf diesen Influencer tatsächlich spannend. Ulf war eigentlich immer so das, also Ulf war eigentlich so die nächste Generation Stromberg, ne? Der war immer eine jüngere Spiegelung eigentlich von ihm. Und das ist jetzt dieser Influencer tatsächlich auch. Hinblick dann eben auf eine andere Figur. Ich will jetzt auch nicht zu viel da vorwegnehmen, die ist ja auch noch dabei. Auch sehr charmant und gut gespielt mal wieder, vor allem auch. Ja, auch mit einer gewissen Entwicklung, die aber dann auch, also das ist das Schöne, du meintest ja gerade, das ist so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen, aber das steckt irgendwo auch in den Figuren drin. Das ist ja auch so diese typische Mentalität, wenn man eben mit so einem Klassentreffen geht, dass man nach außen zeigen will, boah, ich habe mich komplett verändert, ich bin ein komplett anderer Mensch, ich habe zu Gott gefunden, was auch immer. Und dahinter, ja, ist irgendwie, bröckelt die Fassade und eigentlich stagnieren die Leute und weiß ich nicht, dann kommt dann immer von Natanja, Mensch, ich gehe auf die 50 zu und ich will endlich mal was aus meinem Leben machen. Also, und da ist dann auch wieder der Punkt, dass man, also klar, diese Figuren sind irgendwo in der Serie ja auch immer ein Stück weit karikaturesk gewesen, keine Frage, ne? Ja. Aber sie haben auch immer so eine gewisse lebensnahe Tragik gehabt. Und das ist auch ein ganz großer Punkt bei dem Film. Stromberg war nie einfach nur zum Ablachen und Schenkelklopfen. Das war immer dieser Cringe-Humor und immer genau auf dieser, ja, ich sag mal, Bordsteinkante zwischen Tragik und Komik. Und das ist, glaube ich, das, worauf man bei diesem Film gefasst sein sollte, dass der mit diesem Verhältnis noch stärker spielt als die Serie und auch in zentralen Aspekten sehr stark in die eine oder in die andere Richtung ausschlägt. Und damit muss man, glaube ich, klarkommen. Der Kollege hier, Batz vom YouTube-Kanal Flips, schöne Grüße, auch wenn du das eh nie hören, sehen oder was auch immer wirst. Der hat gemeint, also er mochte den Film sehr gerne und er hat gemeint, ihm war selten so nach Lachen und gleichzeitig Weinen zumute oder natürlich auch beidem, also wie selten in diesem Kinojahr. Und das beschreibt ja Stromberg eigentlich schon. Also das war ja eigentlich schon immer so, ich weiß nicht, für mich persönlich war das eigentlich schon immer die Essenz von Stromberg, viel die Tragik und das Bittere in der Komik. Da gibt es in der Serie ja auch ganz bekannte Szenen, da ist dieses von wegen, ach ja, mir geht's so gut, ich hab eine Frau, bei mir läuft doch karrieremäßig alles bestens. Und dann hat er diesen steifen Blick in die Kamera, so dass er gerade registriert, oh, eigentlich ist das totale Scheiße und ich betrüge mich hier selber. Solche Momente hast du allerdings nicht, ne?
Ist wie spannend, weil diesen Aspekt finde ich ja so, das ist mit dem fremde ich bei Stromberg ja auch schon seit Tag 1. Weil ich finde, ja, das ist eine sehr tragikomische Figur, aber sie tut ja auch alles dafür, so zu sein, wie sie ist. Also sie ist ja, also Stromberg ist ja ein Dilettant im Chefsessel, während Ulf ja, ich teile nicht so ganz die Einschätzung, ich finde, Ulf ist ja vollkommen ambitionslos. Der würde ganz gern Chef sein, aber möglichst ohne die Verantwortung, während Stromberg ja gerne Chef ist, weil er gerne Verantwortung hat, denn dann muss er nämlich nichts machen. Und Ulf ist einfach, um es mal so zu sagen, Ulf ist ja aus meiner Sicht immer so dieser typische faule Mitarbeiter, der am liebsten so maximalen Ertrag will und mit minimalstem Aufwand. Und Stromberg möchte schon immer gerne was zu sagen haben und hat nicht so gerne Leute über sich. Aber dadurch, dass er halt so wahnsinnig vor sich hin dilettiert und dass er auch wirklich unangenehm ist, unangenehm gegenüber Frauen, unangenehm gegenüber Personen, die er fast gar nicht kennt und immer diese wirklich Fremdscham-Momente produziert, fällt es mir, und das fiel mir auch beim Film jetzt, beim zweiten unheimlich schwer, wenn nicht sogar, dass ich das gar nicht konnte, dass ich jetzt mit unserem Lurchi echt nicht so mitleiden konnte. Weil ich finde am Ende, also ich brauche jetzt keine Katharsis, ich brauche jetzt keine Läuterung, im Gegenteil, gerade bei so einer Figur, die dann irgendwie 5 Serienstaffeln und jetzt einen 2. Kinofilm überdauert hat, brauche ich jetzt nicht auf einmal einen 180er. Aber ich brauche schon so ein bisschen was, um diese Tragik mitzufühlen. Und ich finde so, ich hatte eher so das Gefühl, und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie Feldhusen und Hussmann den Mut verloren hat. Ich hatte aber so kurz so Vibes, so, ich habe heute irgendwas von Joker gelesen, ich hatte eher so Falling Down Vibes. Also, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe hier so ein Defense 2.0, der jetzt völlig durchdreht, weil er irgendwie nicht mehr kann, weil, ne? Mein Fass ist voll, ich kann jetzt nicht mehr, es läuft über. Und da gibt's so ein, zwei Momente, die echt auch schon ganz schön heftig sind. Und da hätte ich mir, ich will jetzt nicht sagen, davon hätte ich mir mehr erhofft, sondern ich hätte gedacht, so, dass sie auch da wieder, und deswegen sage ich dir vorhin schon mal das Wort zerfasern, ich finde auch da, sie verfolgen das nicht weiter. Es ist so ein bisschen Motor für eine Handlung, die in Gang kommen muss, damit man auch raus aus bestimmten Situationen kommt. Aber so richtig verfolgt man das am Ende nicht, weil dann wird es nämlich so eine sehr tragische Sequenz, die wir hier jetzt aus Spoilergründen nicht erwähnen wollen. Die ist wirklich, die hat mir auch fast das Herz gebrochen. Und gleichzeitig mir die Frage gestellt, okay, wann kommt jetzt der Turn, dass wieder irgendwas Strombergsches passiert? Und es passiert natürlich was Strombergsches. Ich sag jetzt mal Stichwort Obdachloser. Mehr möchte ich an dieser Stelle jetzt mal nicht sagen.
Oh mein
Gott. Dass du halt denkst, na klar lief es darauf hinaus. Und das fand ich so ein bisschen schade. Also, na klar, da ist so ein bisschen Melancholie dabei. Da ist so ein bisschen auch Anarcho-Comedy dabei. Aber es ist dann wirklich am Ende wieder, finde ich so, und das ist gar nicht böse gemeint, weil ich bin selber ja auch Freund der Serie geworden oder Serie gewesen. Ich finde, das ist alles in Ordnung. Und ich bin auch wirklich, ich nehme das dem Film nicht übel. Es sind nur so 2, 3 Sachen, die mich dann so beim 2., 3. Nachdenken so ein bisschen eher stören und nicht rausbringen, sondern so ein bisschen. Da denke ich so, schade, da hätte noch vielleicht so die eine oder andere Sache an Gesellschaftskritik, an Tragik und auch tatsächlich so ein bisschen, ja, vielleicht mal dieses nach hinten schauen. Und Stromberg schaut ja nach hinten und auch der Film schaut ab und zu mit Rückblenden nach hinten. Da hätte ich mir so ein bisschen noch so gewünscht, so diesen letzten Kick, der mir so eine 4 von 5 rausleiert. Weißt du, so auf Letterboxd.
Kann ich nachvollziehen. Also das habe ich teilweise auch so gefühlt, wobei ich jetzt sagen muss, es gab Momente in der Serie, wo ich wirklich doch Mitleid mit ihm hatte. Was bei Stromberg bei mir auch immer der Punkt war, ich meine, der ist ja ein absoluter, der ist ja, also nach außen ist er eigentlich so eine Rampensau, aber eigentlich ist er eine arme Sau. Der ist eigentlich hinter seinem ganzen Gehabe, ist er eigentlich eine total arme Wurst. Und diese Fassade, die bricht ja auch in der Serie immer wieder auf. Da gibt es auch Momente, wo er dann wirklich schwach wird. Das potenziert sich ja auch nochmal. Ich muss allerdings sagen, und da rücke ich, glaube ich, so ein bisschen meinungsmäßig an dich ran, ich habe ein Problem damit, dass, also Stromberg irgendwie tragisch, komisch, das kann ich annehmen. Womit ich aber gefremdelt habe, ihn wirklich in eine Opferrolle zu drücken.
Ja.
Und dann auch hingehend auf diesen, also da kann man auch so dieses, der alte weiße Mann, ne, der missverstanden ist, und dann natürlich auch Impulse, die ihn zu irgendwas treiben könnten. Da bin ich immer noch uneins mit mir, was ich davon halten soll. Und dass der Film da vielleicht auch ein bisschen, also er versucht sich dann ja auch diesen, also sagen wir ehrlich, er versucht sich dann nicht nur auf der Metaebene, das ist wirklich unübersehbar, er versucht sich dann auch den Kulturkampf aufzubürden durchaus damit. Und ich würde nicht sagen, dass er sich damit verhebt, aber da sind wir dann vielleicht auch bei diesem ja fragmentarischen, was du gerade eben schon angesprochen hast. Ne? Wobei ich muss zugeben, was sie da am Ende machen, das ist halt wirklich, also das Ende fand ich großartig, weil das so richtig bitterböse ist. Da kommt auch wirklich der typische Stromberg wieder zurück, die Absurdität auch dann. Und das Ende an sich ist, also klar, irgendwo drehen wir uns da im Kreis, aber die Umstände, aus denen heraus er immer wieder, also man kennt das ja, das ist ja eigentlich jemand, der immer wieder auf die Füße gefallen ist, ob es in der Kapitol ist oder im Leben. Und deshalb passiert es hier natürlich dann auch. Aber die Bezüge, mit denen dann da gespielt wird am Ende und auch wirklich unübersehbar auch politischen Anspielungen oder auch in Richtung Populismus, dass ja auch diese Aufmerksamkeitsökonomie auch wieder in Verbindung mit dem Influencertum, das hat mir tatsächlich gefallen, wobei da dann am Ende auch wirklich rauskam, dass dieser Influencer ja eigentlich auch wieder so die nächste Generation Stromberg ist, nur auf hip und modern und ja, es muss immer höher, immer schneller weiter, diese Aufmerksamkeitsökonomie und letzten Endes auch die Clickbait, der Clickbait-Kapitalismus, sage ich mal. Ja. Ne? War jetzt ein bisschen viel, sorry.
Nee, macht überhaupt nichts, weil ich aber einen Anknüpfungspunkt habe, den ich aber, glaube ich, wirklich in einem ganz kleinen Spoiler-Talk mit dir noch auseinanderklappern müsste, weil ich mit dem Ende, also jetzt nicht dem Abspannende, sondern dem Ende so ein bisschen so in Sachen Botschaft bisschen fremd. Also ich hatte ja schon gesagt, unter meinem YouTube-Video wurde kommentiert, es gäbe keine Botschaft. Ich finde, man kann hier was mitnehmen und das, was man eventuell mitnehmen soll oder was man mitnehmen kann, fand ich jetzt nicht bedenklich, aber zumindest fand ich, hatte es einen sehr faden Beigeschmack. Da kommen wir aber dann wirklich im Spoiler-Teil zu. So, zwei Fragen habe ich noch. Dann bin ich auch soweit durch mit meinem Themenblock. Glaubst du, dass diese, also man muss ja immer heutigen Maßstab anlegen, das heißt, das Kinopublikum hat sich nicht nur verändert, sondern die Besucherzahlen sind einfach quasi innerhalb durch Corona und durch sonstige Einflüsse, Streaming etc., muss man sie heute immer relativieren. Das sieht man beim Kanu des Manitou, da hat jetzt, glaube ich, sehr gefeiert, dass der 5 Millionen Besucher hatte, hätte ich übrigens nie gedacht. Jetzt hatten wir bei Stromberg beim ersten Kinofilm so knapp 1,3 Millionen Besucher. Glaubst du, dass er so an ähnliche Zahlen heranreichen kann? Glaubst du, das wird ein Erfolg? Oder ist das so aus heutigen Maßstäben und aus heutiger Sicht doch eher was nur für Fans und die werden sich wahrscheinlich nicht ins Kino trauen, weil man halt weiß, der Film läuft in, sagen wir mal, 3 bis 6 Monaten irgendwie bei Prime Video im Abo oder so?
Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Dahingehend hat es sich geändert. Die Fans werden schon reingehen, also diese Events waren auch, glaube ich, gut besucht, wobei sie in manchen Städten auch abgesagt wurden und bei dir war es ja irgendwie auch ein bisschen konfus anscheinend. Grüße an den...
Durchschnittlich besucht übrigens, um das nochmal einfließen zu lassen. Es war okay, es war nicht gerammelt voll. Es ist so, bei mir vor Ort, finde ich, ist nicht so das cineastische Publikum. Man merkt das manchmal, dass so Wiederaufführungen relativ gut gehen, aber so brechend volle Seele hast du. In den letzten Jahren habe ich das immer nur bei Eventfilmen wie Deadpool und Wolverine erlebt. Das muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, also ich glaube, er wird nicht heranreichen an zum Beispiel an das Kanu des Manitou. Das muss er auch gar nicht. Dafür ist der Humor einfach zu speziell und die Fans werden reingehen, das glaube ich schon. Es ist natürlich im Moment auch eine schwierige Kinosituation. Ich wünsche dem Film tatsächlich viel Erfolg. Ich glaube aber... Also an den Erfolg des Vorgängers wird er, glaube ich, nicht herankommen. Ich fände es schön. Und da habe ich mir, da kann ich auch eine Frage eigentlich von mir andocken an dich. Hast du das Gefühl, dass das ein Film ist, den man unbedingt im Kino sehen muss? Und ist das jetzt die Frage, ist das, weil man den mit einer Crowd sieht und dann halt lacht? Was ja auch nochmal ein anderes Erlebnis ist, gerade mit Stromberg-Fans im Kino. Und die wird's halt überwiegend geben, ne? Oder aber ist das ein Film, ich weiß nicht, zwischendurch hatte ich auch das Gefühl, ihr hättet den auch so als Special auf Pro7 bringen können, ne?
Ja, irgendwie bin ich so dazwischen. Ich muss dazu sagen, das ist ja auch immer so ein Umstand wie bei 3D. Ist das 3D gut oder schlecht? Hängt ja vom Sitzplatz ab. So ist es bei den Lachern, finde ich, so, wie ist so das Publikum? Und jetzt war gestern ein ordentlich oder okay gefüllter Saal, der jetzt aber nicht bei jedem Kracher explodiert ist vor Lachen. Das war dann doch schon eher ich und mein Sitznachbar. Und dementsprechend, ich finde generell, Komödien sollte man immer mit mehreren Leuten gucken, dann hat man, glaube ich, mehr Spaß. Und deswegen würde ich schon davon eine Kinoempfehlung aussprechen. Also wenn man sowas guckt, finde ich dann auch gerne im Kino einfach auch, um den deutschen Film zu supporten. Das ist noch so ein netter Nebeneffekt. Ich finde, wir hatten so generell, aber das machen wir mal in Jahresabschluss-Talks, ich fand, wir haben ein relativ gutes Jahr fürs deutsche Kino gehabt, so was Erfolge angeht, aber auch was so kreative Ideen angeht. Und dementsprechend fände ich es auch cool, wenn Stromberg, der zweite Film, jetzt ein Erfolg wird. Erfolg natürlich in seinem geringen Maßstäben. Da wäre wahrscheinlich schon 500.000 bis 750.000 wären einfach schon ein gutes Ergebnis. Das wäre schon ganz cool.
Das wäre schön, aber...
Und ich würde den schon empfehlen, im Kino zu sehen.
Ja, ich auch. Im Großen und Ganzen.
Und zwar nicht wegen der Schauwerte, das haben wir ja schon hervorgehoben, der Look ist jetzt schon sehr an TV angelehnt, sondern wirklich wegen der Erfahrung, dass man das gemeinsam mit Kumpels oder mit seinen besten Freunden oder Nachbarn einfach gucken kann.
Ja, das würde ich unterschreiben.
Und ansonsten, der wird im Streaming wahrscheinlich ordentlich abgehen. Das kann ich mir vorstellen.
Das glaube ich auch. Na? Das glaube ich auch. Also ich meine, es gibt ja irgendwie einen Deal, dass der relativ zeitnah schon bei Prime Video läuft.
Ja.
Dementsprechend früher können wir den wahrscheinlich dann, wenn man Prime Video Kunde ist und ein Abo hat, über kurz oder lang sehr, 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 sehr schnell sehen. Sag mal, und abschließend noch, bevor wir so ein bisschen in den Fazitbereich und Spoiler Talk kurz eingehen. Mhm. Es gibt so ein, zwei Dinge. Also ich finde ja, Stromberg ist momentan so, was Werbung angeht, also nicht was den Kinofilm angeht, aber was die Figur angeht, schon omnipräsent. Also McDonald's ist da natürlich sehr weit voraus. Das heißt also auch, dass die Werbeindustrie anscheinend weiß, dass der noch zieht. Und man darf ja auch nicht ganz vergessen, so die Generation TikTok kennt natürlich so die kleinen 60 oder 10 oder 15 Sekunden Clips, wo einfach mal 5 der besten Sprüche gepostet werden. Fandst du das jetzt am Ende eigentlich so auch anbiedernd an das neue Publikum, dass da eher so, also ich muss sagen, dass Sprüche, die Frequenz an Sprüchen, die lustig waren, fand ich fast atemberaubend, das muss ich schon sagen.
Ja,
fandst du das gemeinsam mit dem Product Placement, was ja auch tatsächlich, finde ich, sehr, sehr auffällig wird, fandst du das jetzt eher störend oder fandst du das besser eingebunden? Ich fand ja gerade so früher das manchmal sehr nervig, du hattest vorhin schon mal gesagt, die Müllermilch-Werbung mit Stromberg als Figur wurde ja in der Serie nochmal eingebunden. Das habe ich damals so im Meta-Kosmos, fand ich es okay, aber ich fand es mir fast ein bisschen too much. Wie war das jetzt beim neuen Film bei Stromberg wieder alles wie immer?
Also ich fand's, also Product Placement fand ich in der Serie spätestens mit Staffel 5 wirklich schwierig. Also da hatten sie Müllermilch, da hatten sie diese Nerfgun von Hasbro oder was das war. Also da war auch wirklich eine halbe Folge, die sich mindestens eine halbe Folge, die sich darum drehte, dass die bei den Schadenskategorien eine Schlacht mit diesen Dingern da gemacht haben, mit diesem Schaumstoff, keine Ahnung, wie ich die nennen soll, ist auch egal. Und jetzt im Film, ja, sie haben was drin, aber mein Eindruck ist, also das fiel mir auch schon auf, wir haben im Moment wirklich viel Werbung mit Stromberg. Wir haben diese komischen Erdnussflips, die im Film auch vorkommen. Das fand ich aber in Ordnung. Wir haben, was ich dann schon schwieriger finde, die McDonald's-Werbung. Und da fand ich es aber, also da kann ich schon mal Entwarnung geben, weil ich hatte wirklich Befürchtung, dass der Film, also selbst wenn man sich irgendwie, weiß ich nicht, mich regt das immer auf, wenn ich Verblendung von David Fincher gucke, da ist wirklich ordentlich McDonald's-Placement drin. Und hier hatte ich jetzt auch sowas erwartet und da kann ich dahingehend Stromberg-Fans Entwarnung geben. Du hast das Gefühl, Christoph Maria Herbst hat sich eigentlich mit dieser ganzen Werbung geopfert, außerhalb des Films, um die aus dem Film so weit wie möglich rauszuhalten. Weil McDonald's, ja, kommt im Film vor, aber Leute, wirklich ganz, ganz, ganz am Ende. Und das fand ich schön.
Ja.
Ne?
Ja, und da muss ich halt sagen, dadurch wirkt es für mich ein bisschen, du sagst es aus der, mit der guten Brille sozusagen, das war so an den Rand gedrängt, dass man das Gefühl hat, es stört nicht. Ich fand es dadurch einfach nicht so richtig organisch eingebettet.
Das
also
nicht.
Schon bei den Erdnussflips war ich kurz in Stocken geraten, aber sie sind ja dann auch für einen guten Gag zuständig. Während das McDonald's einbetten, ich fand schon sehr, es wirkte schon sehr bemüht und natürlich soll es eine, und das liegt wieder damit, dass ich mit dieser Figur jetzt nicht zum mich regt die nicht zum Mitleiden ein oder an. Dementsprechend fand ich auch dieses dann doch versöhnliche Ende dieser Sequenz ein bisschen schwierig. Aber das ist jetzt sehr nitpicky. Das gebe ich auch ehrlich zu. Man muss ja auch mal das Haar in der Suppe suchen, wenn man es schon nicht auf dem Kopf hat, wie der gute Bär.
Das kann
man an der Stelle ja sagen.
Man kann ja nicht alles haben, ne? Schiff ist wie Genie.
Man kann nicht alles haben, so ist es.
Was ich noch sagen will zur Werbung Stichwort Erdnusslocken, Erdnussflips, was auch immer. Ich erwähne jetzt nicht auch noch die Firma. Da hat sich die Firma Maispaß in meinen Augen echt daneben einfach finde ich nicht angemessen. Die machen dafür auf dem Maispaß YouTube-Kanal Werbung mit Shorts und die ist nicht gekennzeichnet, Leute. Das finde ich nicht gut.
Ah, okay.
Und auch, dass Christoph Maria Herbst, also klar, er ist in der Rolle als Stromberg bei McDonald's. Aber ja, wer Christoph Maria Herbst kennt, weiß, dass der gute Mann Veganer ist und auch nicht erst seit vorgestern. Und da finde ich das mit McDonald's schon ein bisschen schwierig tatsächlich, wobei ich es ihnen auf der anderen Seite anrechne. Sie haben ja so eine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war ja praktisch so der Anschnitt da am Ende des Abspanns. Sie haben ja praktisch so eine Art Miniserie mit ihm auf in der McDonald's-Filiale auf YouTube. Das ist ganz nett. Aber worüber ich da schon gestolpert bin, bevor ich mir jetzt den Film angesehen habe und mir das, also das hatte ich mir vorher angesehen, um mich ein bisschen vorzuglühen vom Vorglühen, da wird der Film komplett rausgehalten aus der Promo bei McDonald's. Also da ist wirklich keine Rede von, das ist keine direkte Cross-Promo. Und das kann man natürlich negativ sehen, man kann es aber im Hinblick auf den Film auch positiv sehen. Also wieder dieses, ne? Der hat, also klar, ich will jetzt nicht sagen, ah, der edle Christoph Maria Herbst, ne, der hat da bestimmt auch kein Geld für bekommen, der alte Kacker. Ja, das, also ich finde es, man kann es auch so betrachten, dass sie da Kompromisse eingehen mussten. Und ich fand es angenehmer als in der Serie, weil wirklich die fünfte Staffel war dahingehend. Also da waren Stellen, da war der Müller-Milch Milchreis in den Plot förmlich integriert. Ne? Also das war furchtbar. Ja, aber das war jetzt auch genug dazu.
Ja. Wie gesagt, den Rest muss ich aus Spoilergründen ein nahes Fazit packen. Ich habe noch so zwei, drei Sachen, die wir wirklich anschneiden sollten, in aller Kürze natürlich aber auch.
Ja.
Aber Dom, ich habe es ja schon ein bisschen rausgehört. Ich glaube, bei dir ist das nahezu ein Volltreffer oder wie sieht es bei dir in Sachen Bewertung des Films aus? Wie findest du Stromberg wieder alles wie immer?
Also der Film ist zu großen Teilen völlig anders, als ich erwartet hatte. Und das ist auch schon mal schön und wirklich Props an das Marketing abseits von McDonald's. Die Trailer, ihr habt wirklich, ihr habt nichts vorweggenommen. Das wird vielleicht mal ansatzweise in zwei, drei Einstellungen im Trailer wird es vielleicht mal klar, worum es hier halbwegs gehen könnte. Ich bin mit einem zufriedenen Gefühl aus dem Kino gekommen, aber auch mit einem gemischten. Und es ist so ein, es ist ein bisschen gemischter Salat, würde ich sagen. Auch ein bisschen wie der Film. Insgesamt fand ich ihn aber schon sehenswert und sagen wir so, es ist nicht das eingetroffen, was ich befürchtet habe, dass sie irgendwie einfach nur noch mal alte Gags aufgießen. Da kann man auch noch mal kurz anmerken, Ralf Husmann, und das haben alle möglichen erzählt auf der Premiere, Ralf Husmann ist schon bei der Serie dafür bekannt gewesen und auch bei dem Kinofilm oder auch bei anderen Produktionen, also März gegen März hat er ja zum Beispiel auch mit Christoph Maria Herbst gemacht. Er ist bekannt dafür, dass der die Bücher wirklich erst kurz vor Beginn der Produktion reinreicht. Und der braucht, also das heißt wirklich, der braucht als Autor diesen Zeitdruck und diesen Erwartungsdruck, um lustig schreiben zu können. Und wenn du dann jetzt mal guckst, die haben den Film vor einem Jahr etwa angekündigt, sind im Frühjahr in den Dreh gegangen und jetzt ist er schon fertig. Das ist schon ordentlich. Und dafür muss ich sagen, hat es sich gelohnt. Ob man den jetzt gebraucht hat, sei mal dahingestellt, aber es ist kein überflüssiges Sequel, was nur noch mal irgendwie, also ich kann schon deinen Standpunkt immer verstehen, er erfindet jetzt das Rad nicht neu, aber er findet einen interessanten Spin, mit dem ich nicht gerechnet habe und der gut da reinpasst und der vor allem auch, das muss man sagen, der Film passt dahingehend auch wunderbar in die aktuelle Zeit, ohne aber dem, was früher war, komplett den Biss zu nehmen. Und das fand ich bemerkenswert. Darum sehenswerter Film. Das würde ich sagen. Kein Meisterwerk. Das war der erste Film auch nicht. Und ich fand ihn, das kann ich noch anmerken, weil du, kann ich den Bogen wieder zum Anfang schlagen bei dir. Du meinst ja, der erste Film, der wäre dir ein bisschen zu lang gewesen. Da würde ich auch mitgehen. Ja. Der hier ist kürzer und kam mir aber länger vor.
Okay, krass.
Also, ich meine, der ging 100 Minuten oder 95, weiß ich nicht, plus minus Abspann, den man dann ja absitzt, weil dann da noch lustige Sachen kommen, so ist es nicht. Also ich fand den langatmiger, einen Tacken, was vielleicht auch daran liegt, dass der nicht so, also gerade zum Ende hin, ist der echt nicht so leicht verdaulich und das habe ich auch nicht kommen sehen. Aber jetzt habe ich genug geredet, sorry. Ja.
Ja, den Punkt mit der Verdaulichkeit, den verstehe ich allerdings bis bei mir tatsächlich genau andersrum. Ich fand den extrem kurzweilig. Ich fand, der Film gibt sich selten mal Momente der Ruhe. Das hat Vorteile wie Nachteile. Dadurch, dass er halt so, in Anführungsstrichen, er ist jetzt nicht rastlos, aber ich finde schon, dass er so ein bisschen so Training Day und Falling Down Methode anwendet, dass man eigentlich nur so einen Tagesablauf verfolgt und das sich so langsam potenziert. Ich finde halt so inhaltlich ein paar Sachen, die ich nicht so ganz verstanden habe. die Gagdichte oder die Sprüchedichte, muss man ja fast eher sagen, oder die Situationskomik ist hier herausragend gut. Also wirklich, da kann man sehr viel lachen, wenn man mit dem Humor kann.
Zumindest das Zusammenspiel.
Ich war manchmal auch der lauteste Lacher. Genauso ja, ist es. Der Cast also funktioniert immer noch wunderbar. Die Figuren spielen das. Ich habe in meiner Kritik zwar Autopilot gesagt, meinte das aber gar nicht böse. Das ist einfach, für die ist das so, die schlüpfen da einfach sofort wieder rein und man hat nicht das Gefühl, dass sie so Anlaufzeit benötigen, um das wieder zur vollen Entfaltung kommen zu lassen. Deswegen, ich habe so meine Punkte genannt. Ich finde ihn halt thematisch, was so die modernen Dinge, die er kritisieren möchte oder die er zumindest ja nicht anprangern möchte, aber die er uns porträtiert und zeigt, die finde ich manchmal so ein bisschen schwach Ausgabe. Da bräuchte es ein bisschen mehr Fleisch dran. Aber das ist jetzt für mich zu verschmerzen. Deswegen ist das so. Bei mir eine 3,5 von 5 und wahrscheinlich wird dein Herz hinten dran kommen bei meiner Letterboxd, bei meinem Letterboxd-Log und dementsprechend auf jeden Fall von mir auch eine Empfehlung, ins Kino zu gehen und den, ja, sich mal wieder einerseits ablachen zu können, andererseits vielleicht doch, wie du es auch getan hast, ein bisschen die Tragik dieser Figur, wenn man sie denn fühlt, wahrzunehmen. Jetzt warne ich nochmal ganz deutlich, jetzt müssen wir ins Spoiler-Territorium, das heißt, wer jetzt zuhört, der macht sich jetzt nichts daraus, dass wir jetzt nicht das Ende spoilern, aber dass ich zumindest eine Frage habe, wie es dir mit diesem, ja, ich sag mal so, mit dieser versteckten Botschaft drin geht. Also deswegen Spoiler, Spoiler, Spoiler und jetzt lege ich los. Es treten ähnlich, es hatte so eine leichte Querverbindung zum ersten Teil, da hatten wir ja Frank-Walter Steinmeier, der am Ende quasi sagt so, du übernimmst jetzt hier bei der SPD. Jetzt haben wir am Ende so Videobits von Lars Klingbeil, dem SPD-Vorsitzenden und auch von Carsten Linnemann, dem CDU-Generalsekretär. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da so viel Potenzial drin ist, weil natürlich jetzt die Heute-Show ja schon diverse Male die Parallelen zwischen Stromberg und unserem Bundeskanzler Friedrich Merz nicht nur aufgrund der Optik, sondern auch aufgrund des Auftretens hervorgehoben hat. Und ich habe echt Bauchweh damit gehabt, weil natürlich so ein Lindemann sich da hinstellt und sagt so, ja, das ist halt ein Macher und solche Leute brauchen wir. Und auch Lars Klingbeil schlägt so ins ähnliche oder trötet so ins ähnliche Horn. Und das fand ich so als Aussage am Ende, so ähnlich wie bei Good Fortune, so eine Aussage, die fand ich nicht bittersüß, die fand ich einfach nur bitter, weil ich denke so, nee, also dann habt ihr eigentlich das nicht verstanden, weil so ein Dilettanten als Chef, der nur meint, er ist was Gutes und der eigentlich nur Sprüche klopft und diese verletzend sind und seine Mitarbeiter teilweise körperlich, ja, mal attackiert, aber mal auf jeden Fall sehr übrig ist, das ist für mich nicht ein Typ, der ein Macher ist und dem ich jetzt nacheifern möchte. Nee. Deswegen habe ich da, du hattest von zwei Herzen in deiner Brust gesprochen, da muss ich echt sagen, habe ich auch in meiner Videokritik gesagt, das ist so, das Herz, das hat ein bisschen, das ist da ein bisschen gebrochen, weil die Botschaft fand ich fand die jetzt nicht gefährlich, aber die finde ich ein bisschen sehr kurz gedacht. Das war mir ein bisschen zu, ja, zu sehr beschönigend, was so die Figur Stromberg angeht. Wie ist es bei dir?
Ich kann nachvollziehen, was du meinst, auf jeden Fall. Ich fand das aber dahingehend passend, dass, wenn du jetzt überlegst, wir haben ja da ganz am Ende halt eben diesen harten Break, wo ich wirklich einen Moment dachte, beenden sie das mit seinem Suizid. Das wäre schon wirklich verdammt hart, aber nein, sie geben dem Ganzen einen sehr makaberen Turn. Und auch dahingehend, naja, am Ende wird ja wirklich, also nicht nur dieses, der ist ein Macher, ja, der ist, der quatscht nicht dumm rum, der sagt, was er denkt und so weiter. Und so ein wünschen sich die Leute. Eine starke Führungsfigur. Wenn da am Ende dann dieses Voting gezeigt wird, 68% wünschen sich den als Chef. Aber du musst überlegen, die haben den ja nie als Chef wirklich erlebt. Und das sehen wir ja dann in der Schlussszene, dass er sich dahingehend auch kein bisschen verändert hat. Da taucht dann ja endlich Lars Lehnhoff, ja, das Pfeifengesicht Lars Lehnhoff, ja, den Namen kann sich auch bei dem nie einer merken, das ist ja auch immer der Running Gag, der ist in den Trailern relativ prominent vertreten gewesen. Da dachte ich mir so, was soll das denn jetzt? Haben wir keinen mehr außer Lars Lehnhoff? Aber also da musst du es, glaube ich, schon im Kontext sehen, dass die Leute, und dann kommt natürlich auch noch ganz stark diese Opferrolle dazu, ne? Also, wenn du dann überlegst, wie die Kapitol sich da auch gedreht hat, die haben sich erst, wer weiß wie, von ihm distanziert. Und dann, das war übrigens auch nochmal schön, Michael Wittenborn zu sehen als Klaus Klinkhammer aus dem ersten Kinofilm. Da hat sich das ja auch erst gedreht. Sie distanzieren sich von Stromberg und dann heißt es aber im Nachhinein, ja, wir distanzieren uns von seinen Aussagen. Aber wir distanzieren uns natürlich nicht von der Person, die da jetzt arm ist, die um ein Haar gestorben wäre. Nein, den unterstützen wir plötzlich. Dem bieten wir, obwohl wir den seit 20 Jahren hätten rausschmeißen sollen, bieten wir dem plötzlich wieder eine Stelle an. Das ist halt auch wieder diese, also es geht auch wieder in Richtung Aufmerksamkeitsökonomie und es hat mich auch ein bisschen, und das dafür werden mich jetzt Leute wirklich verprügeln wollen, ich fand den nämlich wirklich fürchterlich. Ich musste ganz kurz an diesen, ich weiß nicht, hast du erst wieder da gesehen vor exakt 10 Jahren?
Nee, den habe ich bisher immer noch nicht mir angeguckt, weil ich, also ich finde, also ich muss nochmal mit einer Frage von mir, findest du die, also das ist ja kein neues Phänomen, dass die Welt in komplexer werdenden Vorgängen und in Krisen sich nach starker Führung, starker Hand sehnt. Findest du dann so eine Aussage, wenn man so ein, ich möchte jetzt nicht den großen Trump und Merz vergleichen, aber findest du das nicht gefährlich, so eine Aussage zu treffen, dass wir diesen Macher Stromberg quasi uns als Führungsperson wünschen, die ja offensichtlich uns in 5 Staffeln und 2 Kinofilmen jetzt gezeigt hat, dass sie alles kann, aber nicht führen? Ich fand das schwierig.
Ja, wenn man es halt, ja gut, man hört es halt im Film aus den Mündern von Klingbeil und dann Lindemann, wobei bei Lindemann ist es, naja, ich meine, der Mann, der hat auch vorgeschlagen, im Zug mit der ganzen Nummer mit Julia Roos die Rundfunkgebühren einzufrieren, ne? Also was offen verfassungswidrig ist, aber das nur ganz am Rande, ist ja kein Polit-Talk hier. Ich kann verstehen, dass die Aussage schwierig ist. Du musst nur bedenken, ja gut, da ist halt die Frage, die Teile, weil es gibt ja nun mal die Teile des Publikums, die Stromberg-Figur und das ist auch so ein bisschen, da hatte ich auch im Vorhinein Bauchschmerz. Es gibt den Teil des Publikums, der findet nicht Stromberg trotz seiner Arschlochigkeit gut oder hat eben ein Herz für den, sondern gerade deswegen. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel bei Donald Trump sehen. Ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe vor ein paar Monaten habe ich einen Rewatch der Serie gemacht und du glaubst gar nicht, wie viele Foreshadowings oder Assoziationen zu Figuren wie Donald Trump ich hatte. Und das zeigt der Film natürlich auch am Ende, dass man diesem Populismus auf den Leim geht, dass man auf einmal solche Leute als starke Führungspersönlichkeiten hochhält, die sich eigentlich nie durch irgendwie sowas ausgezeichnet haben. Dann natürlich auch durch den ganzen medialen Strom. Wie gesagt, diese Aufmerksamkeitsökonomie, dieses Influencer-Marketing, was letzten Endes das auch, also da muss man jetzt auch sagen, dieser Influencer, der ist, also ganz am Ende hat sich für mich rauskristallisiert, dass Jennifer Schiermann jemandem auf den, also im Grunde dem gleichen Typus wie Stromberg nochmal auf den Leim gegangen ist, nur halt in jung. Weil wenn es bei dem hart auf hart kam, dann war die für ihn völlig passé, die war eh nur ein Aushängeschild für ihn und er war ein karrieregeiles, klickgeiles Arschloch am Ende letzten Endes. Und da hast du dann auch wieder gesehen, das ist dann wieder die nächste Generation, die danach wächst. Und das siehst du im Windschatten von Leuten wie Donald Trump und auch vor allem Friedrich Merz. Den Vergleich Friedrich Merz, den hat ja selbst Ralf Husmann in einem Interview, was ich vorhin noch gelesen habe, auch selber gezogen. Der kommt nicht von ungefähr. Ich meine, Friedrich Merz hat wirklich diese Argumentation, ja, ich habe kein Problem mit Frauen. Ich habe ja eine eigene Ehefrau zu Hause. Und sowas würde, ich meine, Stromberg war ja auch verheiratet. Ne? Das heißt aber nicht, dass er eine tolle Ehe führt, wie wir dann ja auch gesehen haben mit der Birgit. Aber also da hat der Film schon, glaube ich, einen wunden Punkt getroffen, der unangenehm ist, den sicherlich auch ein Teil des Publikums falsch auffassen wird. Aber ich finde, das passt wunderbar in unsere Zeit. Das passt wirklich wunderbar in unsere Zeit. Also stell dir mal vor, dieser Film wäre jetzt in einem Deutschland rausgekommen, wo Friedrich Merz nicht Bundeskanzler geworden ist. Ne? Das war jetzt sehr lang.
Also, alles gut, aber ich merke so, also da habe ich einen leichten, wie man in der Fachsprache, also einen leichten Dissens, weil ich das tatsächlich schwierig finde in der Umsetzung, aber
verstehe ich auch.
Wir wollen es ja nicht so teuer machen, schreibt die Gebühren auf, hahaha. Wenn ihr jetzt euch wundert, liebe Hörerinnen und Hörer, warum diskutieren die jetzt seit über einer Stunde über sowas wie Stromberg und über die Botschaften, die da vielleicht drin schlummern? Kommt doch einfach auf unseren Discord, wenn ihr weiter diskutieren wollt oder uns einfach nur schreiben wollt, sag mal, habt ihr einen an der Marmel, dass ihr eure Rübe da so lange über euch zermartert? Ihr merkt halt, wir sind Ja, ich glaube, man kann schon sagen, Dom ist auf jeden Fall ein Fan der Serie. Ich bin auf jeden Fall auch, oder ich sag mal so, ich war mal Fan und zwar bin ich nicht mehr nicht Fan, weil es mich irgendwie nicht mehr abholt oder weil es mich nicht mehr, weil es jetzt nicht PC genug ist, sondern weil ich einfach das sehr lange nicht gesehen habe und deswegen auch den Film lustig fand, vielleicht auch, kann das sein. Deswegen kommt doch auf unseren Discord, den packen wir wie immer in die Shownotes, da könnt ihr mit uns weiter diskutieren und uns auch an den Kopf klatschen, was sind wir denn für Vollidioten, dass wir so lange über eine stinknormale deutsche Komödie sprechen, die ich finde nicht aber keine stinknormale ist, sondern weil doch ein bisschen deutlich besser ist als die Durchschnittsware, die wir sonst im Kino haben.
Ja.
Ansonsten kommt gerne auf www.tele-stammtisch.de, schaut da mal rein, wir haben immer eine Menge Gewinnspiele, da könnt ihr teilnehmen, natürlich auch auf unseren Instagram und sonstigen Social-Media-Kanälen, die wir immer hegen und pflegen. Dom hören wir mit Sicherheit demnächst bei sowas wie, weiß ich, was liegt denn so an Recap-Projekten in der näheren Zukunft an, wenn du nur kurzes anreißen kannst oder ist da gerade Ebbe?
Im Januar A Knight of the Seven Kingdoms, also das zweite Game of Thrones Spin-off und wer auch schon vorher was von High Fantasy, über High Fantasy von mir hören will, ich mache die Tage mit dem Kollegen Lasse in seinem Podcast Fans About Films einen Audiokommentar zum dritten Herr der Ringe Film und ja, das ist der, der über 4 Stunden geht. Wer sich das antun möchte mit uns beiden, wo wir Trivia, schlechte Witze und irgendwas dazwischen von uns geben die ganze Zeit, dann darf man da auch gerne mal reinhören und ja.
Das klingt gut. Und mich hört ihr ja sehr selten und wenig, aber mich hört ihr, glaube ich, mit Johannes unter anderem und wahrscheinlich mit Schlogger. Demnächst, wir haben den dritten Knives Out schon gesehen, also Wake Up Dead Man, und da werden wir ein bisschen zu podcasten. Über Avatar die nächsten Tage wahrscheinlich auch. Den haben wir auch schon gesehen, zumindest einige von uns. Und dementsprechend bleibt einfach gespannt. Ihr wisst ja, an Besprechungen wird es hier nie wenig oder nie langweilig. Ich sage ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, dem Dom, gerne auf Letterboxd und auf seinen Social-Media-Kanälen. Bei mir dürft ihr auch gerne, wenn ihr möchtet, auf dem YouTube-Kanal ein Like und ein Abo hinterlassen. Und ansonsten hat Dom das letzte Wort. Und ich bin jetzt still und sage, oh, schönen Abend.
Ja, komm jetzt, mach!